Belgium by Radio Jerevan.
Jest Radio Jerevan.
Radio Jerevan.
Radio Jerevan of Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Delfin. Und willkommen zu Radio Jerevan bzw. dem Delfin. Wir tauchen noch einmal ein in die Rückbesinnung auf 250 bis 300 Jahre deutsche Landschaftsumgestaltung. Die Eroberung der Natur nennt das der britische Historiker oder Kulturhistoriker David Blackburn und hat da vor allen Dingen das Wasser im Blick, den Streit um das Wasser. Nicht nur die Wasserkraft, sagt er, die utopische Vorstellung weckte, so Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern auch das gesamte Talsperrenprojekt überall in diesem Land hatte eine visionäre Qualität. Mit dem durch die Dämme gespeicherten Wasser sollten schließlich Felder bewässert werden, die Bevölkerung mit Trinkwasser versorgt, Mühlräder angetrieben, Menschen vor Hochwasser geschützt, die Binnenschifffahrt unterstützt und elektrischer Strom erzeugt werden. Es dreht sich also um den Staudammbauen oder das Dämmebauen im Allgemeinen. Konnten die Talsperren wirklich alle diese Aufgaben bewältigen? Konnte jeder beliebige Staudamm so viele Funktionen auf einmal erfüllen? Auf jeden Fall sagten die Experten, yes, darum geht's. Die Industrialisierung des Landes nahm nach David Blackburn Fortschritte, die vor allen Dingen im Stauen und Bezähmen des Wildwassers sozusagen seinen Ausdruck fand.
Meine Schuhe sind rund und dick wie große Würste.
Das kommt von der Nässe hier. Es ist so schlierig in der Stadt. Ist eigentlich mehr eine Stadt für Fische. Ich reiche den Fischen die Hand und ziehe sie an Land. Die ganze Stadt für euch. Und meine Hose wie eine Zigarre. Eine schwarze, nasse Zigarre. Es ist recht feucht hier in der Stadt. Ich werde wohl gehen, denn das ist hier doch die Stadt der Fische. Die ganze Stadt für euch. Nun stecke ich meinen Fuß wie einen Aal in den Fluss und rufe, die ganze Stadt für euch. Das ist die Stadt der Fische. Ich stecke ins Wasser den Fischen die Hand und ziehe sie an Land. Die ganze Stadt für euch. Da schwimmen die Fische im Fluss. Was sie nicht wissen ist doch, hier oben, das ist ihre Stadt. Und ich hole sie an Land. Die ganze Stadt für euch. Alles hier für euch.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves.
Diff.
I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Diff.
0.
Diff. Der Ingenieur Inze betonte von Anfang an die vielseitige Nutzbarkeit von Staubecken. Ein Autor nannte es den roten Faden in seiner Arbeit und die bekannten Autoritäten auf diesem Gebiet folgten ihm darin. Paul Ziegler vertrat die Ansicht, bei der Lösung kaum einer der großen wasserwirtschaftlichen Fragen dürfte es zulässig sein, den Einfluss von Talsperren außer Betracht zu lassen. Er bezeichnete die Talsperre als den Partner bei vielen verschiedenen Projekten. Natürlich bestritt niemand, dass an Ort und Stelle komplizierte Fragen beantwortet werden mussten. Der Bau einer Talsperre bedeutete eine tiefgreifende Veränderung der lokalen hydrologischen Verhältnisse und in jedem Falle mussten die bestehenden Wasserrechte flussaufwärts und abwärts geklärt werden. Wie ließen sich die Interessen der bestehenden Fischereien, Mühlen oder Landwirtschaften gegenüber den künftigen Vorteilen eines Trinkwasserbeckens und eines Kraftwerkes miteinander in Einklang bringen? Wer musste entschädigt werden? In welcher Höhe und von wem? Ziegler widmete diesen Interessengegensätzen mehr Aufmerksamkeit als die meisten seiner Fachkollegen. Wie er schrieb, war mit der Herrschaft über das Wasser auch die Gelegenheit des Streites um dasselbe gegeben. Die wachsende Literatur zu diesem Thema versuchte die Bewertung von bestehendem Grundvermögen an Wasserläufen zu verfeinern, je nachdem, ob sie erschlossen oder unerschlossen, durch Kauf erworben, gepachtet, geerbt oder ersteigert worden waren. Und es ist kein Zufall, dass der Talsperrenbau nicht nur zu einer Veränderung des preußischen Genossenschaftsrechts geführt hat, sondern auch zu einer umfassenden Änderung des Wasserrechts. Jedes der großen deutschen Länder änderte in diesen Jahren seine Gesetze. Baden 1899 bis 1908, Württemberg 1900, Bayern 1908, Sachsen 1908 und Preußen 1913. Damit war eine gesetzliche Grundlage geschaffen für die Antwort auf die Frage individueller Entschädigungen, auch solcher, die an die Personen ausgezahlt werden sollten, die in besonderer Weise vom Bau einer Talsperre betroffen sein würden, die Einwohner der Flusstäler, die unter Wasser gesetzt werden sollten. Es erwies sich als wesentlich schwieriger, die Interessen der potenziellen Nutznießer auszugleichen, denn diese waren ganz und gar nicht komplementär. Trinkwasserbecken mussten bestimmten hygienischen Anforderungen genügen, die andere Nutzungen erschwerten oder zusätzliche Kosten verursachten, wenn sie berücksichtigt würden. Die Landwirtschaft hatte vor allem im Sommer einen dringenden Wasserbedarf. Doch dasselbe galt auch für andere Nutzer, was zur Auseinandersetzung darüber führte, wer den Vorrang haben sollte. Daneben ergaben sich bei jeder Talsperre, deren gespeichertes Wasser der Erzeugung von Wasserkraft dienen sollte, Konflikte mit den Schifffahrtsunternehmen, die an einer gleichmäßigen Fließmenge der Flüsse interessiert waren. Die vielleicht heikelste Frage vor allem war die, wie sich der Hochwasserschutz mit anderen Erfordernissen in Einklang bringen ließ, vor allem mit denen der Stromerzeugung, aus deren Erträgen das Projekt bezahlt werden sollte. Wenn man in Schlesien ein mit einem Kraftwerk verbundenes Staubecken aus Gründen des Hochwasserschutzes halb leer ließ, damit es ein Hochwasser aufnehmen konnte, zu dem es möglicherweise gar nicht kam, war dies finanziell problematisch. Ließ man es dagegen volllaufen, so konnte es seinen ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllen.
Frisch. Plötzlich liegt er unterm Tisch, die Leber nimmt den Fisch im Krumm, der Magen dreht sich furchtbar um, der Magen. Doch Fritzes Frau, die ist nicht dumm, die dreht ihn auf den Rücken um und frisst nicht da mit offenem Mund, sie schiebt den Fisch ihm in den Schlund, den Fisch. Fritz röckelt, stöhnt und schreit, die Frau, die sagt, ich weiß Bescheid, denn schließlich ist der Fisch bezahlt. Sie ahnt sich doch, er ist verstrahlt, verstrahlt. Das Leben geht mal hin, mal her. Es geht mal leicht, mal schwer. Der Weg mal eng, mal breit. Und stets verrinnt die Zeit. Blatt macht sich auch noch die Hosen nass. Er heult und schreit doch fürchterlich. Oh Doktor, bitte rette mich. Oh Doktor. Der Doktor sagt, ich weiß Bescheid. Ihr Mann tut mir ganz schrecklich leid. Er hat verstrahlten Fisch wie Duft. Das bringt den stärksten Fisch auf. Fisch auf. Fritz, sein Pulsschlag wird ganz schwach. Die Frau, sie jammert Blut und Angst. Dann leuchtet er und nicht zu knapp. Danach gibt er den Löffel ab. Löffel ab.
Daylight, you can't see him. 5 days ago, a couple of them carried something big across the flats from the airport. I think they're learning how to fly.
Fly?
Yeah, fly.
Das Thema ist ja gar nicht so historisch, sondern auch sehr gegenwärtig. Also ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, der sich um das Flusstal in Russland gekümmert hat. Die Kommissarin, wo es also genau um die Rechte der Anwohnerinnen und Anwohner ging, die in der Stalinzeit natürlich genauso unter den Tisch gewischt wurden. Oder ob Sie das aktuelle Euphrat-Staudamm-Projekt kennen, wo ich mal mit einem Historiker sprach, der dort also Ausgrabungen gemacht hat, meinte, das ist hier die älteste Stadt, die überhaupt bekannt ist und er muss aber jetzt alles so fix schnell nach Urfa bringen, ins Museum und dort erstmal ablagern, weil das ja voll läuft dann alles. Und dann ist diese älteste Stadt sozusagen unter Wasser. Hat schon überlegt, ob er das alles in Kunstharz gießt zum Beispiel. Naja, und diese Auseinandersetzung gab es eben Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland auch. Und während die verschiedenen Interessengruppen um eine gute Ausgangsposition rangelten, wurde der Staat in den Konflikt hineingezogen. Es konnte auch gar nicht anders sein, da sich beim Talsperrenbau die Sphären des öffentlichen und der Privatinteressen an so vielen Punkten überschnitten. Veränderungen der Wassermenge entlang der privaten und nicht schiffbaren Abschnitte einer Wasserstraße mussten sich auf die öffentlichen, schiffbaren Abschnitte flussabwärts auswirken. Der Bau einer großen Talsperre wie die Möhne oder die Eder-Talsperre bedeutete die Verlegung öffentlicher Straßen, von Eisenbahnschienen und selbst Bahnhöfen, die im Wasser verschwinden würden. Und die entscheidende Frage war, wer würde diese wahren Großprojekte finanzieren? Für den Staat mussten fiskalische Umschicht und in der Anfangszeit die Unsicherheit angesichts einer neuen Technik gegen die Anforderungen eines wirtschaftlichen Wachstums abgewogen werden. Als die Talsperren zu einem Gegenstand des nationalen Prestiges wurden, mussten die Gelegenheit, die Flagge auf Weltausstellungen wehen zu lassen, ebenfalls in die Gleichung eingehen. Am Ende übernahmen die deutschen Länder und Provinzen die Kosten, wenn eine Talsperre dem allgemeinen Interesse dienen sollte, also dem Hochwasserschutz oder der Erleichterung für die Binnenschifffahrt, während die Kommunen in der Regel die Trinkwasserspeicher finanzierten. Talsperren, die in Verbindung mit Kraftwerken Strom für lokale Unternehmen erzeugen oder den umfassenderen Zielen des Ruhrtalsperrenvereins dienen konnten, sollten von den betreffenden Unternehmen bezahlt werden. Und Talsperren zum Zweck der Stromerzeugung wurden von einem bunten Gemisch aus Ländern, Gemeinden, Privatunternehmern, Beteiligungsgesellschaften usw. gebaut. Doch selbst dort, wo Talsperren aus Privatmitteln bezahlt wurden, spielte der Staat eine Rolle, was manche Ingenieure veranlasste, über die Behinderung durch bürokratische und formalistische Beamte zu stöhnen. Der Staat brachte die interessierten Parteien an einen Tisch, wie im Fall der Ruhrtalsperre, gewährte Kredite, stellte Beamte ab und erwies sich als überaus kooperativ, wenn es darum ging, Straßen und Eisenbahnstrecken oder notfalls auch Menschen zu verlegen bzw. umzusiedeln.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, today. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza Day. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day.
Ein weiterer potenzieller Konflikt hatte Auswirkungen auf den modernen deutschen Talsperrenbau, und zwar die Wahl zwischen Groß und Klein. War es sinnvoll, dass eine kleine Zahl von kleinen Gewerbetreibenden kleine Talsperren in den Nebenflusstälern der Wupper errichteten, während ein größeres Projekt rentabler sein würde? Viele Ingenieure waren der Meinung, dass derartige kleine Talsperren eine verschwenderische Nutzung einer wertvollen Ressource bedeuteten. Ernst Matern war nicht der Erste, der die willkürliche, regellose Nutzung von Wasserkraft in der Frühzeit der Bewegung beklagte. Georg Adam behauptete, die lokale Nutzung von Wasserkraft durch Wassermühlen habe nur stellenweise, man könnte fast sagen, zufällig stattgefunden. Heftiger äußerte sich die Kritik, wenn es um die Erzeugung von Strom durch Wasserkraft ging. Oskar von Miller führte die Riege derjenigen an, die befürchteten, dass die Früchte von Großprojekten, insbesondere im Hinblick auf das Kraftwerk Kochel und Walchensee, durch kleine verstreute Projekte gefährdet würden. Die Überlegungen, die hinter einer solchen Kritik standen, wurden von Matern besonders prägnant formuliert. Der Blick des Ingenieurs muss sich loslösen von den kleinen Aufgaben des Tages und über Jahre und Jahrzehnte hinausschweifen, für den Ausbau der Wasserkraftnutzung die Richtung festlegen, ohne der freien Entwicklung und dem Schaffen der Zeit Fesseln anzulegen. Was benötigt werde, sei ein großer Plan. Zentralisiert, organisiert und vor allem rationell. Das waren die Wörter, die in den Veröffentlichungen vor dem Krieg immer wieder auftauchten, wenn eine umfassendere Planung zur Erschließung von Wasserressourcen gefordert wurde. Für diese unduldsamen Technokraten war klein alles andere als fein. Was resultierte aus diesem komplizierten Kräftespiel? Von der Warte der späten 20er Jahre des 20. Jahrhunderts aus hätte sich im Rückblick ein deutliches Muster herausgebildet. Zu dieser Zeit, 40 Jahre nach dem ersten Spatenstich in Remscheid, hatte der Talsperrenbau einen außerordentlichen Umfang angenommen. In dieser Zeit waren knapp 90 Talsperren errichtet worden und 3 Dutzend weitere befanden sich im Planungsstadium. Außer der Tatsache, dass sie jetzt überall in Deutschland gebaut wurden, war vor allem bemerkenswert, dass sich die hauptsächlichen Gründe für ihren Bau inzwischen geändert hatten. Zwar wiederholten noch immer zahlreiche Autoren das Mantra, dass Talsperren vielen verschiedenen Interessen dienten und sie miteinander in Einklang bringen sollten, doch inzwischen war deutlich zu sehen, welche Interessen sich durchsetzen würden und welche nicht. Zu den Verlierern zählten etwa die Eigentümer kleiner Wassermühlen. Betrachten wir es genauer, was in den Tälern der Ruhr und der Wupper geschah, wo die Talsperrenbewegung ihren Ausgang nahm und bald darauf desillusioniert wurde. Die Hoffnungen, in der neuen Technik einen Schutz vor Großunternehmen im Ruhrgebiet gefunden zu haben, erwies sich als verfehlt. Die Talsperren wurden zu klein dimensioniert, der Wasserzufluss war geringer als erwartet und die Flüsse trockneten in Sommern mit nur geringen oder überhaupt keinen Niederschlägen völlig aus. Inze hatte sich verrechnet. Das änderte die Wirtschaftlichkeit dieser Talsperren und sorgte für Verärgerung über die hohen Preise, die für das Wasser bezahlt werden mussten. Der Ruhrtalsperrenverein war inzwischen zu sehr damit beschäftigt, das erforderliche Kapital für Projekte wie die Möhne-Talsperre aufzutreiben, um die kleinen Talsperren zu unterstützen, die er einst mitgegründet hatte. Appelle an die Regierung und Prozesse waren die Folge. Die Lage besserte sich nach dem Krieg nicht, vielmehr wurden Wasserspeicher, die in erster Linie zur Stromerzeugung gebaut worden waren, in den 20er Jahren auch für andere Zwecke, gewöhnlich als Trinkwasserspeicher, umgewidmet. Der Landwirtschaft erging es nicht besser. Das war ein Zeichen für den Niedergang der landwirtschaftlichen Betriebe im neuen Zeitalter der Industrialisierung, ein Grund, warum ihre politischen Vertreter sich so lautstark bemerkbar machten. Die Talsperren in den Vogesen blieben insofern ein Einzelfall, als ihr Hauptzweck die Bewässerung war. Das stand in einem deutlichen Gegensatz zu anderen Ländern in der gemäßigten Zone, etwa dem benachbarten Frankreich oder den Vereinigten Staaten. Noch auffallender war der Gegensatz zwischen Versprechen und Wirklichkeit. Fast alle Talsperrenpläne enthielten einen Abschnitt, der den Vorteilen für die Landwirtschaft gewidmet war. Diese wurden fast nie verwirklicht. Die Bauern unterhalb der Ennepe-Talsperre hatten früher der Ennepe Wasser zur Bewässerung ihrer Felder entnommen, Nach der Fertigstellung der Talsperre war es verboten, dem Speicherwasser zu entnehmen. Die Urftalsperre wurde als ein Segen für die Landwirtschaft angekündigt, doch dieser Teil des Plans wurde nie in die Tat umgesetzt. Selbst im seltenen Fall der Edertalsperre, in dem ein Teil des Wassers für landwirtschaftliche Flächen vorgesehen war, reichten die Mengen nur für die Bewässerung einer kleinen Fläche aus. Und das Ergebnis bedeutete für die Landwirte eine Verschlechterung. Alles in allem stellten die Talsperren für lediglich 2% aller landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland Wasser zur Verfügung. Selbst die Autoren und Organisationen, die sich für die Landwirtschaft einsetzten und nicht die Interessen der Industrie und der Schifffahrt vertraten, sahen diesen Punkt zunehmend in einem kritischen Licht. Sie erteilten den Bauern gute Ratschläge, sie sollten lernen, auf Schutzzölle zu verzichten und die Vorteile der Talsperren einsehen. Sie hätten sich mit ihrem Widerstand sicherlich ins eigene Fleisch geschnitten, seien zu schwerfällig und vermutlich fehle ihnen die nötige Aufklärung, um ihre Chancen zu ergreifen. Nun war nicht zu bestreiten, dass die deutsche Landwirtschaft sich an Schutzzölle gewöhnt hatte und ihre politischen Vertreter hatten auch gelernt, die Eingabe von Beschwerden zu einer Routine im politischen Leben zu machen. Doch wenn sie überhaupt einen Grund hatte, sich zu beschweren, dann hier. Kurt Sörgels sorgfältige Untersuchung im Jahre 1929 rechtfertigte seinen beißenden Kommentar, dass die Werbung für den Talsperrenbau zwar außerordentlich reich an Zukunftsmusik gewesen, die tatsächliche Bilanz für die Landwirtschaft hingegen weitgehend negativ ausgefallen sei. Jedoch nicht nur um die Bewässerung. Versprechungen, das angehobene Grundwasserspiegel der Landwirtschaft zu gut kennen, die Landwirtschaft benötigte eine feine Regulierung des Wassers, während die Betreiber der Talsperren das Wasser grob nutzten, was Ergebnisse zur Folge hatte, die man bestenfalls als gemischt bezeichnen konnte. Der Hochwasserschutz bedeutete wiederum einen echten Vorteil für die Bauern, warf dafür jedoch einige neue Probleme auf. Es spricht für Sörgels Unvoreingenommenheit, dass seine agrarfreundliche Position nicht dazu führte, Talsperren und Maßnahmen zum Hochwasserschutz ausschließlich negativ zu beurteilen. Seine Zurückhaltung war umso beeindruckender angesichts der wilden Behauptung von Schwärmern, dass dank der Talsperren Hochwasser in Bälde der Vergangenheit angehören würden. Doch so sehr solche Prophezeiungen aus verständlichen Gründen zur frühen Popularität von Talsperren beigetragen haben mögen, es gab von Anfang an auch skeptische Beobachter. Manche vertraten die alte Ansicht, Flussregulierungen seien nach wie vor das beste Rezept gegen Überschwemmungen. Andere stellten sich auf den moderneren Standpunkt, der bereits vor dem Krieg zu hören gewesen war, dass Menschen, die sich auf Überschwemmungsgebieten ansiedelten, sich selbst in Schwierigkeit gebracht hätten und dass Talsperren ihnen nicht helfen könnten. Dennoch war es vermutlich unklug, so unverblümt wie Algermissen über die Menschen im Osten Deutschlands zu schreiben, die sich an ein endloses Jammergeschrei gewöhnt hätten, den Klingelbeutel umgehen lassen und nach Staatshilfe schreien. Zumal der Autor aus Köln stammte und die Rheinländer bald ebenfalls Experten auf diesem Gebiet sein sollten. Zu denen, die Bedenken vorbrachten, zählten Ingenieure, Geographen und der Meteorologe Karl Fischer, der verdrossen feststellte, dass trotz der enormen praktischen Probleme der Siegeszug der Talsperren auch da nicht Halt machen werde.
geträumt, sie hätte mich wieder ausgespuckt, die Elbe, diese Alte. Sie wollte mich nicht. Das Leben ist schön, hat sie gemeint.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves.
Diff.
I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Diff.
0.
Diff. Hören David Blackburns Die Eroberung der Natur. Und das meint eine Betrachtung der Veränderung der deutschen Landschaft in den letzten 250 Jahren und sind gerade dabei, so ein bisschen anzugucken, wie denn der Hochwasserschutz und der Dammbau, also sprich Talsperrenbau in Deutschland, das gesellschaftliche Leben beeinflusste. Schon 1918 hätten wohl viele der Behauptung Splitterbergs, also Talsperren seien auf dem Gebiet des Hochwasserschutzes, ein großer Erfolg widersprochen. In den 20er Jahren nahmen die Zweifel zu, als es in West- wie in Ostdeutschland wiederholt zu Überschwemmungen kam. Die Wirksamkeit der bereits bestehenden Talsperren war unterschiedlich. Die Edertalsperre, die erfüllte ihren Zweck sehr gut. Die Talsperren an den Nebenflüssen der Wupper dagegen eher nicht. Und die Stauweiher an der Ruhr in Sachsen und in Schlesien zeitigten unterschiedliche Ergebnisse. Schlesien war der eigentliche Testfall. Ingenieur Inzes Talsperren hatten sich während der Überschwemmung 1926 anscheinend zu einem Teil bewährt. Doch die Zerstörungen in diesem Jahr ließen noch immer einen frühen Mitarbeiter Inzes daran zweifeln, ob eine befriedigende Lösung jemals erreicht werden konnte. Bachmann schrieb 1927 eine vernichtende Kritik, in der er die Probleme darlegte. Talsperren konnten nicht überall gebaut werden und die Errichtung einer Sperre an einer bestimmten Stelle bedeutete, dass anderswo der Hochwasserschutz geringer war. Die am Bober und an der Queis gebauten Talsperren konnten höchstens ein Viertel der größten Hochwasser zurückhalten. Die eigentliche Schwierigkeit bestehe darin, dass ein Schutz gegen weniger schwere, dafür häufiger auftretende Hochwasser dem ursprünglichen Ziel zuwiderlaufe, einen Schutz gegen weniger häufige, verheerende Hochwasser zu bieten. Diese treten häufig ein, wenn der Speicher bereits voll sei, sofern man ihn nicht schleunigst mit einem kontrollierten Abfluss entleert hatte, der wiederum flussabwärts schwere Schäden anrichten und dazu führe, dass die Anwohner vor den Signalhörnern sich fürchteten. Allen diesen Problemen lag die Tatsache zugrunde, dass man mit einem geleerten Staubecken keinen Strom erzeugen konnte. Sicherheit oder Rentabilität hieß das Problem. Dieses Dilemma trat überall dort auf, wo man von den Talsperren behauptet hatte, sie dienten dem Hochwasserschutz, und besonders akut war es bei den Nebenflüssen der Oder, weil dort ganz spezielle meteorologische und hydrologische Verhältnisse herrschten. Bachmanns Skepsis saß tief und sie war von Dauer. Noch 1938 schrieb er gegen die Optimisten an, das Hochwasserproblem sei nicht so einfach zu lösen, wie es den Anschein hat. Er gelangte zu derselben Schlussfolgerung, zu der auch heutige Experten auf dem Gebiet der Risikobewertung gelangt sind. Der Einsatz von Talsperren als bauliche Maßnahme des Hochwasserschutzes ist problematisch. Diese Auffassung hatte in Deutschland der Zwischenkriegszeit genügend Überzeugungskraft gewonnen, um den Optimismus im Hinblick auf den Hochwasserschutz durch Talsperren zu dämpfen. Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, wie weitgehend sich diese Meinung heute durchgesetzt hat, dass heutige Anhänger Inzes behauptet haben, er selbst sei mit Empfehlungen, Talsperren zum besagten Zweck zu errichten, vorsichtig gewesen. Wenn das zutreffen sollte, dann hatte er diese vorsichtige Haltung jedenfalls geschickt kaschiert. Von der Umorientierung der mit dem Talsperrenbau verbundenen Zwecke profitierte unter anderem die Binnenschifffahrt. Dies war seit langem eine mächtige Branche der Wirtschaft. Vor dem Krieg war es ihrer Lobby im Verein mit den Interessenvertretern der Landwirtschaft gelungen, einen Plan Inzes zu Fall zu bringen, an der Deime und am Pregel im Ostpreußen Wasserkraftanlagen zu bauen, da sie nachteilige Auswirkungen auf die Flussschifffahrt bedeutete. Ein seltener Fall, in dem sich Inze nicht durchsetzen konnte. Die Edertalsperre war das gewaltige Monument der Binnenschifffahrt vor dem Krieg. Ähnliche Projekte folgten während der Weimarer Republik. Das größte war die Bleilochtalsperre an der Saale in Thüringen, zwischen 1925 und 32 erbaut und mit 215 Millionen Fassungsvermögen noch größer als das Staubecken der Edertalsperre. Es hatte eine gewisse symbolische Bedeutung, dass diese Talsperre ursprünglich vor dem Krieg zum Zweck des Hochwasserschutzes geplant war, in den Nachkriegsjahren jedoch zur Unterstützung der Schiffsfahrt neu konzipiert wurde. Das von der Bleilochtalsperre gestaute Wasser erhöhte die Wasserfracht der Elbe und speiste außerdem Abschnitte des Mittellandkanals. Die Talsperre Ottmachau an der Glatzer Neiße wurde während desselben Jahres gebaut, um im Interesse der schlesischen Industrie zusätzliches Wasser in die Oder einzuspeisen. Sie staute nur halb so viel Wasser wie die Bleilochtalsperre, war aber im Hinblick auf die gestaute Wassermenge immer noch größer als die meisten anderen deutschen Talsperren. Ihr Bau stieß auf den starken Widerstand der Menschen, deren Land unter Wasser gesetzt werden sollte, und des preußischen Landwirtschaftsministeriums. Das Wasser aus diesen Staubecken war teuer, besonders das in Ottmachau. Es kostete täglich 100.000 Mark, um den erforderlichen Mindestpegelstand der Oder zu halten. Schon damals beurteilte ein Kritiker ihren Nutzen als außerordentlich gering, da die Wasserstände höchstens um einige Zentimeter angehoben werden konnten. Im besten Fall, der Edertalsperre, betrug diese Anhebung rund 15 Zentimeter. Doch selbst Fürsprecher der Talsperren waren der Meinung, dass diese für die Flussschifffahrt einen geringeren Nutzen brachte, als man sich von ihnen erhofft hatte. Die einzige Antwort, die ihnen dazu einfiel, war die Beschaffung von weiteren Wassermengen für Deutschlands durstige Flüsse und Kanäle, was merkwürdig anmutet, wenn man bedenkt, dass die gestauten Wassermengen der Eder Bleiloch oder der Talsperre Ottmachau zusammengenommen 500 Millionen Kubikmeter betrug. Ebenfalls kaum zu stillen war der Durst der wachsenden Industriestädte. Immer neue Talsperren wurden in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts und danach gebaut, um den zweifachen Wasserbedarf zu befriedigen: Trinkwasser für die Bevölkerung und Brauchwasser für die Industrie. Mit dieser Entwicklung hatte anscheinend niemand gerechnet. Die frühen Enthusiasten versprachen Abhilfe bei der vielleicht da und dort auftretenden Wasserknappheit, kein langfristig angelegtes Bauprogramm. Es wurde behauptet, Einzugsgebiete, in denen man mit Mühe und Not 10.000 Menschen mit Trinkwasser versorgen konnte, würden Städte mit 1 Million Einwohner versorgen. Eine Stadt, die ihren Bedarf aus einem Staubecken bezog, werde nie unter Wassermangel zu leiden haben. In den meisten Fällen bedeutete nie höchstens 10 bis 15 Jahre und auch das nur, wenn kein extrem trockener Sommer dazwischen kam. Die Stadt Lennep baute 1893 ein Speicherbecken. Bereits 8 Jahre nach seiner Fertigstellung musste es erweitert werden. Remscheids Eschbach-Talsperre sollte im Jahre 1902 noch auf lange Zeit hinaus den Anforderungen genügen. 6 Jahre später begannen die Bauarbeiten an der Neiße, wo ein zweites Trinkwasserbecken für Remscheid entstehen sollte. Nicht mehr als 11 Jahre lagen zwischen der Fertigstellung des ersten Trinkwasserbeckens für die Stadt Barmen und dem Beginn der Bauarbeiten eines zweiten solchen Beckens. Überall wiederholte sich dieselbe Geschichte, vor dem Krieg ebenso wie danach. Und jede neue Talsperre war größer als ihre Vorgängerin. Der immer wachsende Bedarf, wie der Direktor der Chemnitzer Wasserwerke sagte, wurde angeheizt von einer ständigen Zuwanderung in die Städte, dem Übergang einer wachsenden Zahl von Städten zu einer zentralen Wasserversorgung und deren zunehmender Abhängigkeit von Trinkwasser aus Staubecken. Nicht so leicht auf den ersten Blick zu erkennen war dagegen der Umstand, dass die Kostenschätzungen, die der ersten Generation der Speicherbecken zugrunde lagen, von vielen groben Schätzungen ausgingen, die durchweg zu optimistisch waren. Auch hier ging der Ingenieur Inze mit schlechtem Beispiel voran. Außerdem wurde nirgends die Anregung von Gegnern der Talsperren in Barmen aufgegriffen, Wasseruhren zu installieren. Stolze Stadtväter neigten eher dazu, die Wirkung der Trinkwasserbecken zu begrüßen. Die Entwöhnung der Bevölkerung von der früheren notwendigen Sparsamkeit. Es verwunderte nicht, dass der Wasserverbrauch außerhalb der Privathaushalte rasant anstieg. In einem mehr und mehr industrialisierten Deutschland benötigte man doch nicht weniger als 3.000 Liter Wasser, um 1 Tonne Kohle zu waschen und bis zum 4-fachen, um 1 Tonne Roheisen zu erzeugen. Die französische Besetzung des Ruhrgebietes und die Weltwirtschaftskrise 29 bis 33 zeigten, wie hoch der Wasserverbrauch der industriellen Abnehmer war. Denn in beiden Fällen ging der Wasserverbrauch drastisch zurück. Hinzu kam noch ein anderer, eher verdeckter Faktor. Die fast überall getroffene Entscheidung, nicht in 2 getrennte Versorgungssysteme für Trinkwasser und Brauchwasser zu investieren, allein die Stadt Euskirchen machte hierin eine Ausnahme, was langfristige Folgen für die Wasserversorgung hatte und vermutlich wesentlich zu den wachsenden Kosten und der zunehmenden Verschwendung beitrug.
Thank you.
David Blackburns Eroberung der Natur und sind beim Umgang mit der Ressource Wasser in den 20er, 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Ruhr ist das klassische Beispiel dafür, wie eine steigende Nachfrage die Suche nach neuen und größeren Talsperren beschleunigte. Noch immer trug der Fluss die doppelte Last eines enormen industriellen und häuslichen Verbrauchs, zumal als die benötigten Trinkwassermengen dem Fluss direkt entzogen und dem Boden als Pseudo-Grundwasser zugeführt wurden. 1897 wurden jährlich 135 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Fluss abgepumpt, 1913 waren es schon 455 Millionen, 1926 668 Millionen und nach der Weltwirtschaftskrise stieg diese Menge erneut steil an auf 1 Milliarde Kubikmeter im Jahr 1934. Infolgedessen war der Ruhrtalsperrenverein ständig in Bewegung, ohne wirklich vom Fleck zu kommen. Die Möhnetalsperre sollte es richten, doch 1921, ein niederschlagsarmes Jahr, stand der Verein wieder dort, wo er angefangen hatte, und die Sorpe-Talsperre wurde gebaut bis 35, doch noch vor ihrer Fertigstellung gab es erneut ein regenarmes Jahr, was zu Plänen für eine neue Talsperre an der unteren Ferse führte, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Betrieb ging. Zu dieser Zeit richteten sich die Gedanken schon wieder auf den Bau eines weiteren großen Staubeckens. Doch nach dem Krieg war die weiße Kohle das Hauptargument für den Bau immer neuer Talsperren. Zwischen 1913 und 1927 erlebte der Stromverbrauch einen Anstieg um mehr als das Vierfache. Doch 40% des deutschen Kohlevorkommens war nach dem Versailler Vertrag verloren. Braunkohle konnte zwar den Verlust zu einem Teil wieder ausgleichen, doch jetzt waren Wasserkraftwerke entscheidend. Neben den Niederdruckkraftwerken am Rhein und anderen Flüssen wurden überall in Deutschland Talsperren mit Hoch- und Mitteldruckkraftwerken gebaut, in Bayern, im Schwarzwald, in Schlesien und sogar im preußischen Osten, an der Stolpe, an der Radöe und an der Rega. Während die Wasserkraft noch immer als der Freund des kleinen Mannes ausgegeben wurde und jetzt als der treueste Helfer der Hausfrau, blieben die rosigen Träume der Vorkriegsjahre unerfüllt. Die wirtschaftlichen Aspekte einer Versorgung der Landbevölkerung mit Strom hatten nur zur Folge, dass der Strom tatsächlich selbst dann nicht billiger war, wenn sich ein Kraftwerk in der Nähe befand. Handwerkern hatte man geraten, in Elektromotoren zu investieren, ein gutes Geschäft für die Stromlieferanten. Als jedoch die Weltwirtschaftskrise ausbrach, konnten sie die Kredite nicht mehr bedienen und standen vor einem Schuldenberg. Für diese Angehörigen des Mittelstands bestand das Problem nicht darin, wie so oft behauptet wird, dass sie rückständig gewesen wären, sondern dass sie zu fortschrittlich waren. Ihr Schicksal glich dem der Kleinindustriellen an der Wupper, die sich auf Ingenieur Inzes Berechnungen verlassen hatten. Zwei weitere Vorkriegserwartungen, die Hoffnung, die sich auf eine Übernahme der Kraftwerke durch den Staat und auf süddeutsche Wasserkraftwerke gerichtet hatten, blieben ebenfalls unerfüllt. Einem Jahr 1919 gefasster Plan, die Stromversorgung in ganz Deutschland zu verstaatlichen, wurde angesichts des Widerstandes der bisherigen kommunalen und privaten Eigentümer wieder aufgegeben. Stattdessen kam es zur Bildung einer Reihe von mächtigen Firmenkonsortien mit dem Ziel, die Stromversorgung zu organisieren. Ihnen gehörten staatliche, kommunale und private sowie gemischt wirtschaftliche Unternehmen an, wie die Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG Essen, RWE also. Ob diese Zusammenschlüsse mehr Ähnlichkeit mit dem geplanten Kapitalismus aufwiesen, den Walter Rathenau vor dem Krieg propagiert hatte, oder mit dem von Werner Sombart angestrebten deutschen Sozialismus nach dem Krieg, ist eine offene Frage, wenn man davon ausgeht, dass in der Praxis zwischen beiden ein größerer Unterschied bestand. Kritiker des Talsperrenbaus klagten auch weiterhin die heutige Form unserer kapitalistischen Wirtschaft an, als wäre die Kontrolle über die Stromversorgung wirklich in die Hände von Deutschen gefallen, die sich wenig von jenen amerikanischen Monopolisten unterschieden, die vor 1914 verteufelt worden waren, wo die Eigentumsverhältnisse der deutschen Industrie den Vorwurf widerlegten. Andererseits wäre es schwer, ein besseres Beispiel für einen deutschen Monopolisten zu finden als Hugo Stinnes, den Mann, der die Anteilseigner an der RWE zusammenbrachte. Und die RWE AG verfolgte ebenso wie zwei andere in Preußen ansässige Unternehmen in öffentlichem Eigentum eine aggressive Expansionspolitik nach Süden. So aggressiv, dass sie 1927 im sogenannten Stromfrieden untereinander Gebietsmonopole aufteilten. Das Ziel hinter dieser wirtschaftlichen Aggressivität bestand darin, den Süddeutschen mit Wasserkraft erzeugten Strom mit dem Norddeutschen in Kohlekraftwerken erzeugten Strom zu vereinigen, sodass der Strom je nach Jahreszeit von einem Teil des Systems zum anderen geschoben werden konnte. Der Erfolg dieser Strategie machte die Hoffnungen zunichte, die von den Süddeutschen in die Wasserkraft gesetzt worden waren. Zum Ende der 20er Jahre gehörten die weit verstreuten hydroelektrischen Ressourcen Bayerns und Badens Firmenzusammenschlüssen an, die ihren Sitz an der Ruhr oder in Berlin hatten.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Delphi. Und das war's für heute mit Radio Jerewan und der Eroberung der Natur von David Blackburn, einem britischen Kulturhistoriker. In 2 Wochen schauen wir uns die Auswirkungen auf die Umwelt und die Landschaft an, die solche Staudammbauten und die Zähmung des Wassers Anfang letzten Jahrhunderts hatten, und kommen damit natürlich schon sehr nah ran an unsere heutige Zeit. Es verabschiedet sich Ralf Wendt, das war der Delfin auf Radio Jerewan.